Deutschlandfunk, Kultur heute.
Transformation. Nicht allein durch Kultur, aber mit Kultur. Das hat 4 Jahrzehnte im Ruhrgebiet geklappt. Von der Industriegeschichte zur Industriekultur. Wie klappt das in der Lausitz? Welche Rolle kommt der UNESCO dabei zu, das kulturelle Erbe zu wahren? Das hören wir am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Zwischendurch geht es um Leichteres, buchstäblich, die Kunst ganz Schweres, ganz leicht wirken zu lassen. Schwebendes Eisen etwa. Der Bildhauer Alexander Calder, der kann das. Zu sehen in Paris. Michael Kühler lädt sie dazu ein. In den USA, und dies unser erstes Thema, da haben erstmals Israel-Libanon-Gespräche stattgefunden. In Washington wurde gestern ein Anfang gemacht. Beiruts Regierung spricht mit Israel über ein Ende des Krieges gegen die Hisbollah. Nur spricht die Schiitenmiliz von Verrat und protestiert ihrerseits gegen die libanesische Regierung. Einen Ausweg aus der bewaffneten Konfrontation zu finden, ist das eine, schwierig genug. Die kulturellen Schäden im eigentlichen, auch übertragenen Sinne, sind das andere. Darüber habe ich mit der deutsch-libanesischen Autorin und Dokumentarfilmerin Monika Borgmann-Slim gesprochen. Hisbollah-Anführer Naim Qassem nennt Libanons Regierung ein Werkzeug Israels. Es gibt also Gegner der Friedensgespräche, nicht alle wollen ein Ende des Krieges. Ist da kulturelles Leben überhaupt möglich? Was bedeutet das auch für künftige Erinnerungsarbeit? Monika Borgmann habe ich gefragt, was für ein Stimmungsbild zeigt sich Ihnen?
Die Stimmung ist sehr geteilt, muss ich sagen. Also die Leute schwanken irgendwo zwischen Verzweiflung, Wut, Hoffnung. Die Gesellschaft ist geteilt. Es gibt diejenigen, die sehr viel Hoffnung in die Gespräche gestern, das waren die ersten direkten Gespräche zwischen Israel und dem Libanon. Also es gibt ja viele Leute, die sehr große Hoffnungen in diese Gespräche gesetzt haben, in dem Sinne, dass es zu einem Waffenstillstand kommt. Die sind heute enttäuscht natürlich und es gibt den anderen Teil der libanesischen Bevölkerung, die Hisbollah nah sind und die diese Gespräche absolut abgelehnt haben. Ja, ich denke mal zu einem Frieden zwischen Israel und Libanon, das ist ein sehr langer Weg, aber wie gesagt, es gab die Hoffnung, dass es zu einem Waffenstillstand kommt. Und das ist jetzt nicht passiert. Und die Kämpfe gehen im Süden vom Libanon, gehen die Kämpfe weiter. Ja, es ist irgendwie ein Gefühl der Ohnmacht, das ein großer Teil der Bevölkerung hat, weil man sieht nicht wirklich, wo der Exit ist. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber irgendwo sind alle mehr oder weniger dazu verdammt zu warten, dass irgendwie etwas Positives passiert und dass dieser Krieg endet. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass um die 1,2 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Aber viele stehen einfach vor dem Nichts.
Was ist das für eine Situation? Kann in der so etwas wie kulturelles Leben überhaupt stattfinden?
Es ist alles sehr, sehr angespannt, vor allem seit dem letzten Mittwoch, also seit dem 8. April, wo Israel in 10 Minuten 100 Ziele inklusive in Beirut angegriffen hat. Freunde von uns sind dabei ums Leben gekommen. Meine Schwesterin wäre beinahe gestorben. Also das betrifft, jeder hat das Gefühl, dass es ihn persönlich betrifft. Man darf auch nicht vergessen, dass der Libanon sehr klein ist. Das heißt, irgendwo jeder kennt permanent jeden, dem irgendetwas passiert ist. Kulturelles Leben in der Situation, es finden noch Theateraufführungen statt. Es gibt noch ein paar Galerien, die offen sind. Die Besucher von Galerien, das ist sehr minimal im Moment. Beirut ist eine Stadt, die normalerweise irgendwo vor Leben strotzt. Die Cafés sind voll, die Restaurants sind voll normalerweise. Und das ist einfach alles, ich würde fast sagen, in allen Stadtteilen von Beirut ist das mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Das heißt, es gibt wirklich diese Angst, was passieren kann. Es gibt die Versuche, auch kulturelles Leben am Leben zu erhalten. Das Institut zeigt weiterhin Filme, aber um 9 Uhr morgens oder um 11 Uhr morgens. Allerdings außerhalb von Beirut in Richtung Norden sind die Restaurants voll. es gibt parallele Leben im Libanon. Und wenn ich jetzt irgendwo, wenn ich von dieser Hoffnungslosigkeit gesprochen habe oder diesem Ohnmachtsgefühl, dann meine ich vor allem wirklich das Leben in Beirut.
Ja, das ist interessant. Ich habe gehört, und mich würde interessieren, ob Sie zustimmen, dass die Kampfhandlungen sich im Wesentlichen im Süden abspielen, in der Grenzregion. Natürlich, die Hauptstadt Beirut ist umkämpft, aber kulturelles Leben beispielsweise im Norden oder auch historische Städten wie Baalbek und so weiter von Zerstörung vielleicht weniger betroffen, wenn nicht sogar verschont bleiben. Ist das, würden Sie zustimmen?
Ja, bisher ja. Also ich meine, bisher hat Israel, also es gibt diese Kämpfe zwischen Hezbollah und Israel im Süden des Libanons. Israel hat den Süden des Libanons bombardiert. Israel bombardiert aber auch die westliche Bekaa-Ebene. Israel hat die südlichen Vororte von Beirut und Beirut bombardiert. Bisher ist nicht viel in der Region von Baalbek passiert. Es ist auch nicht wirklich viel in Tripoli, der zweitgrößten Stadt Libanons im Norden des Landes, passiert. Und das kulturelle Leben konzentriert sich halt vor allem in Beirut.
Frau Borgmann, wir sprechen mit Ihnen nicht als Politikwissenschaftlerin oder Entwicklungspolitikerin, sondern als Autorin, Journalistin und auch vor allem Dokumentarfilmerin. Sie haben mit Ihrem verstorbenen Mann zusammen ein, Dokumentationsforschungszentrum gegründet, eine Art Archiv, Citizen-Archiv. Mich würde interessieren, es gibt ja nicht nur Zerstörungen aus zerbrochenen Gebäuden oder Steinen, sondern auch Traumata, die die Menschen in sich tragen. Zu erinnern wäre auch an jahrzehntealte Massaker in den Lagern Sabra, Shatila, wo sie auch zugearbeitet haben. Kann man dieses Gedächtnis konservieren, überliefern? Kann man das dokumentieren? Wie denken Sie darüber? Sind Sie da irgendwie tätig?
Ja, ja, wir sind tätig und wir dokumentieren auch im Moment, was jetzt passiert. Und wenn ich darf, würde ich nur ganz kurz sagen, mein Mann Luqman Slim ist nicht gestorben. Mein Mann Luqman Slim wurde im Februar 2021 von Hezbollah ermordet. Wir haben Anfang Februar eine Ausstellung organisiert zu politischen Morden im Libanon. Der Libanon, der hat seit seiner Unabhängigkeit, seit 1943, sind hier mehr als 200 politische Morde passiert. Das ist extrem viel für also ein kleines Land. Am Montag hat sich der 51. Jahrestag des Beginns des libanesischen Bürgerkriegs gejährt. Normalerweise finden dann auch sehr viele Veranstaltungen statt. Dieses Jahr war es eigentlich sehr still. Aber der offizielle Libanon hat nie eine Art von wirklich Vergangenheitsbewältigung gemacht. Und das heißt, dass wir irgendwo nach wie vor in einer Kultur der Straflosigkeit leben. Der libanesische Bürgerkrieg hat geendet mit einem Amnestiegesetz. Das heißt, es gab keine Verlierer, es gab keine Gewinner, aber es gab auch keine Justiz. Anscheinend hat der Libanon irgendwo sehr wenig von seiner eigenen Geschichte gelernt, sodass sich viele einfach auch fragen, hat dieser Bürgerkrieg wirklich geendet oder hat er nicht nur einfach ganz neue Formen angenommen, weil die Gewalt geht permanent weiter. Luqman und ich, wir haben unseren ersten Film gemacht über die Täter des Massakers von Sabra und Shatila, der dann auch auf der Berlinale Premiere hatte. Und dieser Film hat uns eigentlich dazu geführt, unsere Organisation UMAM Documentation und Research zu gründen. Und UMAM hat sehr viele und sehr unterschiedliche Initiativen. Aber was alle eigentlich verbindet, ist, dass wir mit Archiven und mit Dokumentation arbeiten. Und wir glauben einfach, dass es ein wichtiger Teil für eine Art von Vergangenheitsbewältigung ist, Archiven eine Stimme zu geben und einfach, weil uns das erlaubt, die Vergangenheit besser zu verstehen, die Gegenwart besser zu verstehen und sich dann eventuell auch eine bessere Zukunft vorstellen zu können.
Also als Dokumentarfilmerin, wenn ich Sie recht verstehe, könnten Sie einen Beitrag leisten zu einer ungeschriebenen Gewaltgeschichte?
Ja. Und das versucht unsere Organisation auch zu machen. Ja, unsere Angst ist einfach heute auch, dass eventuell diese Archive bombardiert werden. Und genauso wie wir den libanesischen Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 dokumentiert haben, so dokumentieren wir auch, was heute passiert oder was von 2024 passiert ist. Aber wir veröffentlichen auch auf diversen Plattformen und wir stellen natürlich dieses ganze Material allen Künstlern, Wissenschaftlern, Journalisten zur Verfügung.
Eine Kultur der Straflosigkeit und parallele Leben zwischen Hoffnung und Zerstörung. Monika Bergmann aus Beirut war das. Ein Mobile, das kennen wir. Das ist stofflich, hat Gewicht, nicht viel, ist schwebend leicht, scheint ohne Schwerkraft in der Luft zu stehen. Wie ein Traum ein bisschen. Es fasziniert. Über dem Gitterbett für Kleinkinder, der Wickelkommode im Krankenhauszimmer oder als Installation in anderen Räumen. Zudem nimmt es ein Lieblingsthema der Bildhauer auf, nämlich schwere Materialien ganz leicht aussehen zu lassen. Ein Kopfkissen aus Stein, ein Handtuch aus Holz, ein Ball aus Eisen. Ein Meister dieser leichten Schwere, der Anziehungskraft, widersprechend zu scheinen, das ist der Künstler Alexander Calder. Der amerikanische Bildhauer machte gern metallische Federn oder Flügel, Drahtskulpturen, bewegliche Objekte. Er machte aber auch riesige orangefarbene Stabiles, schwere Skulpturen, die wie Insekten nur geringe Kontaktflächen mit dem Boden haben. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Ankunft von Alexander Calder in Frankreich und seinem 50. Jahrestag des Todes zeigt die Pariser Fondation Louis Vuitton die Ausstellung Calder – Träumen im Gleichgewicht, Maxi Brücking berichtet.
Schwarze Metallblätter, die sich über 6 Meter über die Decke hin verzweigen. Sie bewegen sich sanft, langsam, wie eine Baumkrone, ein Astgeflecht mit einzelnen Blättern, die im Wind tanzen. Nur eines davon ist rot. Rot triumphiert, heißt diese schwebende Skulptur von Alexander Calder im Eingangsbereich der Fondation Louis Vuitton in Paris. Sie steht für die Kunst, die ihn berühmt machte. Für die Mobiles, seine beweglichen, traumartigen Gebilde. Alexander Calder war der erste Künstler, der die Skulptur aus ihrer bisherigen Form loslöste und mit Linien in den Raum einschrieb. So auch das erste Werk der Ausstellung, Calders Schwarze Witwe von 1948, geschaffen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Licht ist so eingestellt, dass die Schatten der blättrigen Formen zu einer Verdoppelung und Erweiterung der Skulptur werden. Daneben ist ein Gemälde von Wassily Kandinsky zu sehen, dessen bunte Linien und Kreise sich ebenfalls zu bewegen scheinen. Kandinsky war in Paris wegweisend für den jungen Künstler Calder, wie auch dessen Abhandlung Punkt und Linie zur Fläche über Form und Farbkomposition. Das Museum der Fondation Louis Vuitton sieht aus wie ein Schiff mit geblähten Segeln, das in die Zukunft aufbricht. Schon bei der Planung des imposanten Baus habe der Architekt Frank Gehry an die schwebenden Formen von Alexander Calder gedacht, erklärt Dieter Buchrath, Co-Kurator der Ausstellung. Daher seien die Räume wie geschaffen für den Meister der filigranen Verflechtungen. Buchrath führt durch die Ausstellung, während vor der Eröffnung im Museum noch gearbeitet wird. Für ihn zählt Alexander Calder zu den radikalen Erneuerern der Skulptur. Über den Titel der Ausstellung Rêver en équilibre, Träumen im Gleichgewicht, sagt er.
Das ist buchstäblich ein Drahtseilakt. Deshalb auch der Titel Träumen im Equilibre, in einer Form des Gleichgewichts. Was er kreiert, ist ein labiles Gleichgewicht.
Es hat etwas von unserer Zeit. Es ist poetisch, es ist Tanz, es ist die Frage des Gleichgewichts. Und die Frage des Gleichgewichts ist ja etwas, was uns in so vielen Bereichen beschäftigt. Ob es juristisch ist, ob es das Gericht ist, die Waage als Balance in der Gesellschaft, das Gut und Böse. Und da sind diese Werke einfach zeitlos.
Nach dem Eingangsbereich ist die Ausstellung chronologisch aufgebaut, mit den ersten Drahtskulpturen und Zirkusfiguren Calders, mit denen er satirische Vorstellungen für Künstlerfreunde gab. Die ersten beweglichen Objekte, die sein Freund Marcel Duchamp als Mobiles bezeichnete, sind inspiriert von Planeten und dem zuvor von dem Physiker Niels Bohr entwickelten Atommodell. Nach seiner Rückkehr in die USA 1933 wird die Natur zu seinem Modell, Bäume und Tierfiguren. Er lebt in Roxbury nahe New York in einem Atelier, aus dessen Fenstern er die Landschaft und Kühe sehen kann. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beschäftigt er sich mit dem Prinzip von Zufall und Klang und baut erste Mobiles mit Gongs. Dazu Dieter Buchhardt.
Hier geht es um Klang. Also hier hat er ganz bewusst Gongs produziert, die auch leicht drehen. Ich muss sagen, wir haben schon mal gegongt, gehört, aber der Gong ist wirklich der Klänger dort im Eck, der ist später, aber da schlagen die Platten zusammen, die machen wirklich Klang, Klong, also so Klang. Und die sind wirklich wie Musikinstrumente mehr, Gongs. Also hier geht es wirklich um Bewegung. Hier ist es halt so, dass noch eben die Musik dazukommt. Die Bewegung, die Harmonie, Disharmonie. Es ging vor allem darum, wie bringe ich diese Bewegungsdarstellung, diese Zeichnung in den dreidimensionalen Raum. Und in dem Sinne schuf er tatsächlich Zeichnungen im Raum.
Zwischen den Mobiles von Calder stehen auch seine Stabiles, seine fest im Raum verankerten Skulpturen, industrielle Formen aus Stahl, mit Schweißnähten und großen Verschraubungen, die an das Schiff erinnern, auf dem Calder als Heizer nach Frankreich kam. Aber auch Tierfiguren in dem für ihn charakteristischen Orangerot, das auch als Calderrot bezeichnet wird. Sie erden die schwebenden Bewegungen und schaffen ein Gegengewicht. So kann man in den 4 Etagen der Ausstellung in das gesamte Universum Calders eintauchen. Von der Schwerelosigkeit zur Schwerkraft und zurück.
Metallische Träume und schwebendes Eisen. Maxi Bröcking über Alexander Calder in Paris. Die Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturorganisation der UN hat weltweite Ableger. Und anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens hat die deutsche UNESCO-Kommission gemeinsam mit dem Projektverbund Erbe der Lausitz zu einer Regionalkonferenz eingeladen unter dem Motto Verantwortung für Erbe. Heute und morgen findet das statt. Heide- und Teichlandschaft, die sind ja prägend für die Region, aber auch die Zeitzeugen der Industriekultur, Kohlebergbau, aber auch die Tongewinnung. Also nicht klingende Töne, sondern das Bau- und Keramikmaterial und die Glasherstellung, die haben wirtschaftliche Entwicklung der Lausitz mitbestimmt. Den Generalsekretär der deutschen UNESCO, Roman Luckscheiter, habe ich in Cottbus erreicht, ihn gefragt, warum treffen Sie sich da, was haben Sie vor?
Ja, also zunächst mal ist die Überlegung, wir feiern dieses Jahr 75 Jahre deutsche UNESCO-Kommission beziehungsweise 75 Jahre Deutschland in der UNESCO. Und das wollten wir nicht nur zentral in Berlin feiern, sondern eben auch in den Regionen. Und das ist unsere erste Regionalkonferenz hier in Ostdeutschland. Und wir haben uns für Cottbus und die Lausitz entschieden, weil hier ein ganz vorbildliches Projekt stattfindet, nämlich UNESCO 5, wo die verschiedensten Erbeformen aus dem kulturellen Erbe, aus dem Naturerbe zusammengebündelt sind und genau das leisten, was unser Ziel eigentlich auch ist, nämlich die UNESCO-Werte, die Ziele in der Gesellschaft umzusetzen. Was heißt das genau? Wir haben hier eine Landschaft im Wandel, eine Transformationslandschaft. Und dieser Strukturwandel ist Anlass, um sich hier gemeinsam um das Erbe zu kümmern. Und zwar unter einem Aspekt, wie können wir hier für die Zukunft daraus lernen? Und das ist ein Erbe, was auch hier gerade deutsch-polnisch gelebt wird. Das ist also auch vorbildlich in Sachen von Völkerverständigung, grenzüberschreitendes Arbeiten. Und es ist ein Umgang mit dem Erbe, der Natur und Kultur zusammendenkt, junge Menschen einbezieht und eben auch deutlich macht, dass sich unser Erbe immer weiterentwickelt. Das wird beispielsweise deutlich, wenn wir an das immaterielle Kulturerbe denken und die Bräuche der Sorben, die hier genauso eingebunden sind, betrachten.
Sie haben es schon angedeutet, es gab heute schon Workshops im UNESCO-Welterbe Muskauer Park. Park Musakowski, also eine transnationale Welterbestätte, kann man sagen. Warum ist Ihnen dieser transnationale Blick so wichtig? Also Bad Muskau und Cottbus.
Bei der Gründung der UNESCO hat der Gedanke der Völkerverständigung eine große Rolle gespielt. Und der ist heute aktueller denn je. Und wenn wir sehen, dass die Beschäftigung mit unserem Erbe nicht an nationalen Grenzen Halt macht, sondern dass wir im Gegenteil gerade über die Kultur verstehen, wie alles miteinander zusammenhängt, dann schaffen wir etwas, eine Weltoffenheit, die uns so wichtig ist. Und die wird hier in der Lausitz gelebt und eben auch erlebbar gemacht. Und das ist auch ein Ansatz unserer Konferenz, dass man auch an die Städten fahren kann und dass man diesen Geist der UNESCO eben ganz konkret in der Arbeit vor Ort auch erleben kann.
Cottbus ist zentraler Ort des Strukturwandels mit Biosphärenreservat. Mich erinnert das so ein bisschen an Strukturwandeldiskussionen des Ruhrgebiets auch 1986, als die letzte Zeche für Steinkohleförderung schloss. Also Transformation mit und durch Kultur. Oder etwas salopper gesagt, Frank Gosen hat mal vom Oberhausener Gasometer gesagt, von oben runtergeguckt aufs Ruhrgebiet und hat gesagt, schön ist das nicht hier, aber geile Gegend.
Ich meine, wir haben auch dort ein Welterbe, nämlich die Zeche Zollverein. Und gerade am industriellen Erbe wird deutlich, wie man hier auch Themen, Zukunftsthemen, wie beispielsweise Klimawandel, Energiethemen auch ganz konkret diskutieren kann. Weil Welterbe sind nicht nur Stätten, an denen etwas bewahrt und geschützt wird, sondern an denen auch etwas vermittelt wird, dass man eben aus der Vergangenheit, aus der Geschichte gemeinsam auch etwas lernen kann für unsere Zukunft. Und da spielt der Gedanke der Nachhaltigkeit beispielsweise eine große Rolle. Und das wird dann eben manifest, wenn man beispielsweise Zeche Zollverein sieht, wie das heute ein Kulturzentrum geworden ist und wenn man sieht, wie hier im Strukturwandel der Lausitz die Kultur eben auch eine prägende Rolle jetzt spielt.
Wie geht's weiter? Was kommt dieses Jahr noch an Regionalkonferenzen und wie mündet das in Ihre Arbeit?
Wir orientieren uns an unseren thematischen Schwerpunkten. Hier ist also der Schwerpunkt auf der Frage Verantwortung für Erbe. Wir werden im September das Thema Ethik für Innovationen aufgreifen und dort diskutieren, wie gerade im Bereich künstliche Intelligenz oder auch Neurotechnologien ethische Fragen ganz wichtig für die Menschheit sind und die UNESCO dort auch Leitlinien bereitstellt. Und im November werden wir Ziele für Bildung diskutieren, wenn wir in Hamburg sind, dort auch mit dem UNESCO-Institut für lebenslanges Lernen zusammenarbeiten werden. Und diese Ergebnisse dieser Diskussionen, dieser Begegnungen prägen unsere Arbeit, weil wir uns natürlich selbst auch ständig weiterentwickeln. Wir haben den Auftrag, die UNESCO-Programme und Ideen und Werte ja in die Gesellschaft zu transportieren, nicht nur in die Politik, sondern eben auch in die breite Fläche. Und da lernen wir, wo die Interessen, die Bedarfe, aber auch die Antworten sind, die wir mit UNESCO-Programmen geben können.
Verantwortung fürs Erbe. Roman Luckscheiter, der Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission, war das aus Cottbus. Der Albtraum muss ein Ende haben. Das forderte UN-Generalsekretär Antonio Guterres heute auf der Geberkonferenz für den Sudan. Um den Bürgerkrieg geht es jetzt auch in den Kulturmeldungen mit Hanna Rau.
Zehntausende Menschen wurden getötet, über 13 Millionen sind auf der Flucht. Die UN spricht von der größten humanitären Krise weltweit. Vor 3 Jahren begannen im Sudan die Kämpfe zwischen der Armee, der Regierung und der paramilitärischen RSF-Miliz. Beiden Konfliktparteien werden Kriegsverbrechen vorgeworfen. Der Schriftsteller und Journalist Navid Kermani betont jedoch, dass die Verbrechen der RSF-Miliz die der Regierungsarmee bei weitem übertreffen. Kermani ist einer der wenigen internationalen Journalisten, die vor Ort recherchieren konnten. Gerade war er für das Magazin der Süddeutschen Zeitung im Sudan. Ihm fehlt die klare Benennung der Verantwortlichen in der Berichterstattung, aber vor allem auf dem politischen Parkett.
Es sind viele ausländische Mächte beteiligt, aber es gibt eben einen Hauptschuldigen, nämlich den Finanzier und täglichen Waffenlieferanten der RSF, und das sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Und wenn Sie mich fragen, warum das so wenig benannt wird, dann weise ich eben auf die Konzernbeteiligung und auf das gute Image und die Influencer und die Emirates-Stadien und die Trikotwerbung hin. Wir wollen es uns nicht mit den Emiraten anlegen.
Die Verantwortung der Vereinigten Arabischen Emirate werde auch heute bei der Sudan-Konferenz in Berlin unterschlagen, so Navid Kermani im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur. Es ist gut 200 Jahre her, dass in Deutschland sogenannte Pfeilstörche für Aufregung sorgten. Das waren Störche, die von afrikanischen Speeren verletzt oder sogar durchbohrt waren und damit das Rätsel der Migrationsrouten der Tiere lösten. An dieses Phänomen erinnert jetzt eine Skulptur am Humboldt-Forum in Berlin. 4 Meter lang und 85 Kilo schwer ist der Pfeil aus Bronze, der sich in die Fassade des wiederaufgebauten Berliner Stadtschlosses zu bohren scheint. Für den Künstler Jürgen Meyer-Haar symbolisiert der Pfeil die Verbindung zwischen den Kontinenten. Die für die Kunst am Bau zuständige Jury betrachtet das Kunstwerk aber auch als kritischen Kommentar zur Architektur des Humboldt-Forums und zu den damit verbundenen Debatten um Kolonialgeschichte, Restitution und Repräsentation. Unter dem Titel Ruin möchte der deutsche Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig dieses Jahr historische Umbrüche und deutsche Ideologien in den Blick nehmen. Gezeigt werden auch Werke der vor wenigen Wochen verstorbenen Künstlerin Henrike Naumann. Das hat das Institut für Auslandsbeziehungen in Berlin heute verraten. Demnach hat Naumann ihren Beitrag für die Biennale noch kurz vor ihrem Tod fertigstellen können. Jetzt arbeite ihr Studioteam daran, Naumanns künstlerische Vision umzusetzen. In Irland startet heute die Bewerbungsphase für ein Grundeinkommen für Kulturschaffende. 2000 ausgewählte Künstlerinnen und Künstler bekommen pro Woche 325 Euro, damit sie sich voll und ganz auf ihre kreative Arbeit konzentrieren können. Profitieren soll aber nicht nur die Kultur, sondern die ganze Gesellschaft. Nach Angaben der irischen Regierung bekommt der Staat für jeden Euro, den er investiert, 1,39 Euro zurück.
Hanna Rau am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute mit den Kulturmeldungen war das. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten, die Informationen am Abend. Ein Thema dort, das Bundeskabinett will etwas, nämlich Länder und Kommunen sollen entlastet werden.